Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Viele von uns werden sich noch erinnern an die Bilder aus dem rumänischen Kinderheim in der Nähe der Stadt Oradea. Bilder, die vor rund 30 Jahren nach dem Zusammenbruch des Ceausescu-Regimes um die Welt gingen. Zu sehen waren behinderte Jungen, die auf dem nackten Betonfußboden saßen, zusammengepfercht, nur spärlich bekleidet, schmutzig und krank. Welche Folgen solch eine drastische Vernachlässigung von Kindern haben kann, darüber berichten wir heute in Forschung aktuell. Außerdem geht es um eine Lampe, die Tageslicht erzeugt mithilfe von Mikrowellen. Und jetzt gleich zu Beginn werfen wir einen Blick auf das Atomprogramm im Iran. Am Sonntagabend hatte die iranische Regierung angekündigt, das Land werde sich auch künftig über die Beschränkungen des Atomabkommens von 2015 hinwegsetzen. Der Iran werde keine Beschränkungen mehr beachten, hieß es, hinsichtlich der Zahl und der Modelle seiner Zentrifugen. Damit kann der Staat Uran nun unlimitiert anreichern. Zwar ruderte das Außenministerium in Teheran heute wieder zurück und signalisierte Bereitschaft, die Vorgaben des Abkommens wieder zu respektieren. Wir möchten trotzdem fragen, befindet sich das Land möglicherweise auf dem Weg, eine Atombombe zu bauen? Die Frage habe ich vor der Sendung weitergegeben an Stefan Kurt vom Öko-Institut in Darmstadt.
Bislang steht von keiner Seite im Raum, dass der Iran konkret an der Produktion von Atomwaffen arbeitet. Iran hat das ja auch nicht angekündigt. Die Ankündigungen sind, wie Sie schon gesagt haben, dass man sich über bestimmte Beschränkungen des Atomvertrags hinwegsetzen will, beziehungsweise dass man sich nicht mehr daran gebunden fühlt. Es gibt aber andere Bestimmungen, die man weiter beibehalten will, beispielsweise die Kontrollen durch die IAEA.
Schauen wir uns doch mal die Technologie an. Was geschieht denn eigentlich bei diesem Prozess der Anreicherung von Uran? Wozu ist das denn überhaupt notwendig?
Das natürlich vorkommende Uran, also in Mineralien vorkommende Uran, das ist aus unterschiedlichen Isotopen zusammengesetzt, das heißt Uranatomkernen, die eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen aufweisen. Für den Kernbrennstoff benötigt man aber lediglich ein spezielles Isotop, das Uran-235. Und Ziel der Anreicherung ist nun, dass man dieses Natururan so aufteilt, dass man eine Fraktion bekommt, die einen höheren Gehalt an Uran-235 aufweist. Das ist das angereicherte Uran. Und eine andere Fraktion, in der dann entsprechend weniger dieses Isotops vorhanden ist.
Im natürlichen Uranerz kommen so ungefähr 0,7% dieses begehrten Isotops Uran-235 vor. Wie stark müsste denn die Anreicherung sein, damit man damit einen Reaktor betreiben kann?
Üblicherweise setzt man in Leichtwasserreaktoren Brennstoffe mit einer Anreicherung von etwa 3-5% ein. Und das Atomabkommen hat ja auch eine Beschränkung auf 3,67%, glaube ich, vorgesehen.
Und wie sieht es aus mit Atomwaffen? Wie stark müsste Uran-235 darin angereichert sein?
Das hängt natürlich ein wenig von der Konfiguration ab, aber typischerweise, wenn da sehr hohe Anreicherungen von 85-90% in etwa eingesetzt.
Wozu braucht man bei diesem Verfahren der Anreicherung die Zentrifugen?
Die Zentrifugen sind die eigentliche Trenneinrichtung, in der das Uran-235 abgetrennt oder zumindest aufkonzentriert wird. Da nutzt man, dass diese Isotope, also die Atomkerne mit unterschiedlicher Neutronenzahl, auch geringfügig unterschiedliche Massen haben. Und in dieser Zentrifuge, also in der schneller Rotation, werden diese unterschiedlichen Massen voneinander getrennt oder Atomkerne mit unterschiedlicher Masse, sodass man eben die gewünschte Fraktion bekommt, in der einerseits bei der Anreichung ein höheres Uran-235-Gehalt vorliegt.
Das heißt, dieser Schritt bestimmt natürlich auch über die Geschwindigkeit, mit der man diese Trennung vornehmen kann und eventuell dann sein Atomprogramm hochfahren kann.
Ja, wir müssen uns das jetzt nicht so vorstellen, dass man eine Zentrifuge hat, sondern das sind also hunderte von Zentrifugen, die hintereinander geschaltet wird. In einer Urananreicherungsanlage sind also mehrere tausend solcher Zentrifugen aufgestellt. Und die Anreicherung geht dann sehr langsam, das heißt in sehr kleinen Schritten vonstatten. Also sie müssen da große Produktionsstraßen aufbauen, mit der sie am Ende dann die gewünschte Anreicherung erhalten.
Und lässt sich das abschätzen, wie schnell könnte denn der Iran die Anreicherung von Uran hochfahren?
Also das ist jetzt nicht so, dass man da einen Schalter umlegt oder eine Zahl einstellt und dann kommt das hinten raus. Also es ist wirklich, man muss diese Produktionsstraßen neu aufbauen, man muss auch die Zentrifugen, das heißt die Technik vor Ort haben. Das hat man im Prinzip nicht von heute auf morgen. Es geht dann wahrscheinlich eher darum, dass man bereits stillgelegte Zentrifugen wieder zuschaltet. Aber es sind auf jeden Fall Arbeitsschritte, die gewisse Zeit brauchen. Und hinzu kommt ja das auch, das erwähnte ich eben bereits, dass die IAEA ja auch mit den unabhängigen Kontrollen eigentlich vor Ort beteiligt ist. Also es wird nicht ganz unbemerkt vonstatten gehen können.
Sagt Stefan Kurt vom Öko-Institut in Darmstadt.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Mikrowellen, die nutzen wir in der Küche, um unser Essen vom Vortag aufzuwärmen. Mit dieser Technologie lässt sich aber nicht nur Hitze erzeugen, sondern auch Licht, weißes Licht. Nämlich, wenn man mit den Mikrowellen ein Gasgemisch aus Argon und Schwefel bestrahlt. Im Jahr 1993 wurde die Firma Fusion Lighting in Rockville, Maryland gegründet, um Lampen auf dieser Basis zu vermarkten. Doch über 25 Jahre später ist es still geworden um diese Lichtquellen. Nur für Nischenanwendungen kommen Argon-Schwefellampen zum Einsatz, wie Simon Schomecker herausgefunden hat.
Ein Gewächshaus für Gemüseaufzucht. Für ein besseres Ernteergebnis sorgen hier Argon-Schwefellampen, deren Lichtspektrum dem von Tageslicht ähnelt. Von Mikrowellen angeregt sendet das Gasgemisch darin weißes Licht aus, ganz anders als die orangefarbenen Natrium-Dampflampen, die bis heute im Gartenbau sehr weit verbreitet sind. Doch wenn man sie benutzt, sagt der Elektroingenieur Boris Lutterbach aus der Nähe von Frankfurt am Main, sei das Ergebnis oft nicht optimal.
Man kriegt zwar eine gute Biomasse hin, aber man kriegt keinen Geschmack hin, man kriegt keinen anständigen Vitamingehalt hin, weil halt es ein wirklich eingeschränktes Spektrum ist. Und mein Ansatz war schon immer, warum sollte man Pflanzen etwas anderes geben als echtes Sonnenlicht, wo alle Wellenlängen vorhanden sind, dass die Pflanzen einfach gut wachsen können und auch ihr volles genetisches Potenzial ausschöpfen.
Seit 2004 beschäftigt sich Boris Lutterbach nun mit der Argon-Schwefellampe. Es gibt sie in Ausführungen von 300 bis 3000 Watt Leistung. Das gasförmige Leuchtmittel befindet sich in einem Kolben aus Quarzglas, der die Form und die Größe eines Stielbonbons mit Kugel hat. Was die Technik für Lutterbach interessant machte, war die Möglichkeit, das Leuchtmittel anstelle von Elektroden mit Mikrowellen anzuregen.
Der größte Vorteil an elektrodenlosen Lampensystemen liegt halt darin, dass die Lebensdauer von den Leuchtmitteln nahezu unbegrenzt ist. Sie müssen es sich so vorstellen, in normalen Lampensystemen, wo Elektroden vorhanden sind, werden die Elektroden nach und nach abgebaut, die verbrauchen sich. Die Abbaustoffe verunreinigen wiederum die Gasmischung, was zur Verfälschung vom Spektrum führt und auch die Lichtintensität lässt bei elektrodenbelasteten Lampen nach.
Was Boris Lutterbach anfangs nicht wusste, knapp 15 Jahre zuvor hatten Forscher in den USA schon genau dieselbe Idee gehabt. Daraufhin fingen weltweit mehrere Lampenhersteller an, sich mit der Mikrowellentechnologie zu beschäftigen, auch in Deutschland. Mit dabei war der Münchner Entladungslampenexperte Dr. Klaus Stockwald. Er erinnert sich an Versuchsreihen mit Schwefeldimeren, Moleküle, die aus zwei Schwefelatomen bestehen.
In den 1980er Jahren wurden bereits S2, also Dimere des Schwefels, für Laseranwendungen untersucht. Was auch gefunden wurde, ist, dass diese S2-Dimere im bestimmten Druckbereich relativ effizient ohne Einsatz von Quecksilber UV-Strahlung erzeugen.
Durch den Zusatz von Argon entsteht schließlich ein Sonnenlichtspektrum. Elektroden kamen bei diesem Leuchtstoffgemisch von vornherein nicht in Frage, da Schwefel das Metall zu schnell korrodieren ließe. Also blieben nur elektromagnetische Wellen übrig. Dazu braucht man ein Magnetron, einen Hochfrequenzgenerator, der auch in Mikrowellenherden verbaut ist.
Die ersten Systeme waren 1-Kilowatt-Systeme mit der Eigenschaft, dass man natürlich diese hohe Strahlungseffizienz, die man bei Schwefel erreichen kann, von 170 Lumen pro Watt nicht so einfach umsetzen konnte, weil die Mikrowellengeneratoren nur bei 50% Wirkungsgrad lagen.
Dadurch war der Energieverbrauch von Argon-Schwefellampen sehr hoch und die Magnetrone gaben nach 10.000 Betriebsstunden den Geist auf. Aufgrund der hohen Strahlungsenergie von 5 Kilowatt heizte sich der Glaskolben zudem stark auf und musste mit Druckluft gekühlt werden. Bei heutigen Modellen mit maximal 3 Kilowatt ist das nicht mehr nötig. Dennoch muss der Kolben immer noch im elektrischen Feld rotieren, sonst gerät die Leuchtstoffmischung aus der Balance. Lichtexperten wie Boris Lutterbach sehen trotzdem Potenziale in der Technik wegen des Sonnenlichtspektrums, das auch fürs Ausleuchten von Filmsets oder für die Photovoltaikforschung nützlich sein kann.
Das war in der Vergangenheit immer sehr aufwendig. Da mussten verschiedenste Lampensysteme kombiniert werden, um das echte Sonnenspektrum darzustellen. Es mussten auch spezielle Filter verwendet werden und das können wir alles nur mit unserem Leuchtmittel darstellen.
Dank Halbleitertechnik wird die eingestrahlte Mikrowellenleistung heute zu 75% in Lichtleistung umgewandelt und davon sind 97% tatsächlich auch sichtbar. Die Betriebselektronik ist ebenfalls nicht mehr so störanfällig wie bei den ersten Modellen. In etwa 40 Sekunden entfaltet die Lampe ihre volle Leuchtkraft und brennt bis zu 100.000 Stunden. Trotz geplanter Folgeforschungen werden auf dem Massenmarkt wohl LEDs weiter die Nase vorn behalten. Denn auch deren Spektrum kann dem von Tageslicht ziemlich nahe kommen und sie verbrauchen weniger Energie, sind wartungsärmer, lassen sich flexibler einsetzen und in größerer Stückzahl und kostengünstiger fertigen.
Tolle Idee, was wurde daraus? Heute ging es um die Argon-Schwefellampe. In vielen rumänischen Kinderheimen der Ceausescu-Ära wurden die Jungen und Mädchen auf drastische Weise vernachlässigt. Die Kinder waren unterernährt, hatten kaum Sozialkontakte, kein Spielzeug und damit auch keine geistige Anregung, die für ihre Entwicklung notwendig ist. Viele Kleinkinder von damals wurden bald schon adoptiert und sind heute erwachsen. Ein britisches Forscherteam hat nun einige dieser Menschen untersucht und berichtet heute im Fachmagazin PNAS über die Ergebnisse. Beteiligt war auch die Psychologin Nuria Mackes vom King's College London. Von ihr wollte ich wissen, worum es in der Studie geht.
Also unsere Fragestellung war zu untersuchen, können wir noch Unterschiede sehen in der Gehirnstruktur im Erwachsenenalter, die darauf zurückzuführen sind, auf diese schlimmen, wie Sie das gerade beschrieben haben, schlimmen Erfahrungen und diese starke Vernachlässigung im frühesten Kindesalter. Also praktisch haben diese frühen Vernachlässigungserfahrungen Auswirkungen auf die Gehirnstruktur, die bestehen bleibt über die Entwicklung hinweg.
Und dazu haben Sie sich Gehirnscans angesehen, also Magnetresonanzaufnahmen von Erwachsenen, die ihre ersten Lebensjahre in einem rumänischen Kinderheim verbracht haben und dann eben durch Adoption in England aufgewachsen sind. Und diese Bilder haben Sie dann verglichen mit den Gehirnscans von Menschen, die ungefähr dieselbe Zeit in englischen Kinderheimen verbracht haben. Welche Unterschiede haben Sie dabei feststellen können?
Also was wir gefunden haben, einer der wichtigsten Unterschiede ist gewesen, dass die rumänischen Adoptierten im Durchschnitt 8,6% kleinere Gehirnvolumen haben im Vergleich zu dieser Kontrollgruppe. Das heißt, selbst im Erwachsenenalter sieht man da noch starke Unterschiede im Gehirnvolumen. Darüber hinaus, was wir auch noch gefunden haben, ist, dass da ein direkter Zusammenhang bestand zwischen der Zeit, die diese Adoptierten in diesen Institutionen waren, und dem Gehirnvolumen. Das heißt, je länger sie in den Institutionen waren, desto kleiner das Gehirnvolumen.
Und diese Unterschiede im Gehirnvolumen, in der Gehirnstruktur auch, machen die sich denn dann in den kognitiven Fähigkeiten oder in anderen Merkmalen bemerkbar?
Ja, allerdings. Also was wir in Bezug auf das Gehirnvolumen gefunden haben, ist, dass es auch damit einherging, dass diese rumänischen Kinder dann einen geringeren IQ hatten und auch mehr Symptome von ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizits, Hyperaktivitätsstörung aufwiesen. Und das schien im direkten Zusammenhang mit dem Gehirnvolumen zu stehen.
Der IQ und ADHS. Wie sieht es denn aus mit den zwischenmenschlichen Beziehungen der ehemaligen Heimkinder? Zeigen die zum Beispiel so etwas wie Bindungsstörungen?
Ja, das wurde auch beobachtet, gerade eben am Anfang in der Kindheit. Was da häufig beobachtet wurde, nennt sich Disinhibited Social Engagement. Das heißt, was diese Kinder also häufiger gezeigt haben, als das bei nicht institutionalisierten Kindern der Fall wäre, ist, dass sie zum Beispiel mit völlig Fremden mitgehen würden und einfach praktisch mit Fremden weggehen würden oder dass sie bestimmte soziale Grenzen nicht wirklich wahrnehmen würden, also gar keine Unterscheidung zwischen ihren engsten Angehörigen zeigen würden oder völlig Fremden. Also in gewissem Sinne sehr zutraulich häufig waren. Was wir heutzutage sehen, ist, dass die Adoptierten jetzt dann eben sehr viel Persönliches direkt von sich preisgeben würden, obwohl sie die Person noch gar nicht so gut kennen. Das zeigt sich eben bei manchen dieser Adoptierten, natürlich nicht bei allen. Viele haben auch diese Symptome nicht, aber bei vielen, die lange Zeit in diesen Institutionen waren, zeigt sich das auch heute noch.
Diese rumänischen Kinder sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens adoptiert worden, aber keines war älter als ungefähr 3,5 Jahre.
Genau.
Heißt das, dass die Weichen für die Gehirnentwicklung schon in sehr jungen Jahren gestellt werden und dass danach keine Korrektur mehr möglich ist?
Das scheint tatsächlich, unsere Forschung scheint darauf hinzudeuten, dass sich bestimmte Erfahrungen und bestimmte Einflüsse im frühen Leben halt so nicht mehr aufholen lassen. Und dass gerade die ersten paar Lebensmonate und Jahre entscheidend sind für die Gehirnentwicklung. Das heißt, was wir jetzt zum Beispiel hier mit unseren rumänischen Adoptierten haben, ist, dass sie, sobald sie adoptiert waren, waren sie in sehr positiven und fürsorglichen Familien untergebracht, die sich sehr um sie gekümmert haben. Und obwohl wir eine sehr starke Erholung eben auch gesehen haben in der physischen und in der kognitiven Entwicklung, bei manchen Adoptierten war diese Erholung nicht komplett. Und auch immer noch geht es mit Veränderungen in der Gehirnstruktur einher. Das heißt, das spricht wirklich für einen wichtigen Einfluss der ersten paar Lebensmonate und Jahre.
Sie haben sich nun mit diesen Menschen, mit diesen ehemaligen Heimkindern aus Rumänien, eine sehr spezielle Personengruppe angeschaut. Für wen sonst sind denn Ihre Ergebnisse zur Vernachlässigung von Kindern denn nun relevant?
Zum Beispiel UNICEF schätzt, dass mehr als 5 Millionen Kinder weltweit in Waisenheimen und in Institutionen immer noch leben. Das heißt, die Qualität wird unterschiedlich sein und variabel sein in diesen Institutionen, aber die sind eben auch potenziell starker Vernachlässigung ausgesetzt. Und dasselbe in gewisser Weise zu geringerem Ausmaß wird eben auch zutreffen für andere widrige Umstände in den ersten paar Lebensmonaten und Jahren, von extremer Armut bis zu anderen widrigen Umständen. Wobei das natürlich auch stimmt, was Sie sagen, wir haben uns eine sehr spezielle Gruppe angeschaut hier. Das heißt, die Schlüsse, die wir ziehen können auf andere Umstände, ist eben relativ begrenzt, weil das schon sehr extreme Umstände hier waren.
Sagt die Psychologin Nuria Mackes vom King's College London. Und um die Folgen der Vernachlässigung von Kindern ging es auch heute in unserer Medizinsendung Sprechstunde: Vernachlässigung als eine besondere Form der Gewalt. Nachzuhören in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Aber jetzt kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Michael Stang.
Ein internationales Forschungsteam präsentiert im Fachblatt Nature Astronomy ein neues Verfahren zum Nachweis von Sauerstoff in den Atmosphären ferner Galaxien. Mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops, das 2021 starten soll, wollen Forschende neue Einblicke in die Merkmale der Gashüllen von Exoplaneten erhalten. Spektralanalysen des Lichts könnten Auskunft über das Vorhandensein bestimmter Substanzen wie etwa Sauerstoff in der Planetenatmosphäre liefern, hoffen die Studienautoren.
Musik kann 13 verschiedene Emotionen auslösen.
Forschende der Universität von Kalifornien in Berkeley haben für eine Studie mehr als 2500 Freiwilligen in den USA und China Musik verschiedener Genres vorgespielt. Dabei haben sie untersucht, welche Emotionen bei den Musikhörenden ausgelöst werden. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt PNAS darlegen, konnten sie 13 Emotionen der Untersuchten manifestieren, und zwar unabhängig von deren kulturellen Zugehörigkeit. Demnach löst Musik nachweislich Gefühle wie etwa Trauer, Angst, Triumph oder Freude aus.
Genetiker entschlüsseln das Erbgut der Brillenschlange. Jedes Jahr werden rund 5 Millionen Menschen von Giftschlangen gebissen. 100.000 der Gebissenen sterben. Daher untersuchen Genetiker im Erbgut der Reptilien, wie die Gifte gebildet werden. Im Fachblatt Nature Genetics berichtet ein internationales Forschungsteam, dass es dafür das Genom der Brillenschlange entschlüsselt hat. Die Wissenschaftler hoffen, dass sie einen umfassenden Katalog von Toxingenen erstellen können, um damit die Entwicklung synthetischer Gegengifte voranbringen zu können.
Mediziner entdecken neue Auswirkungen des Zika-Virus.
Ein internationales Forschungsteam hat 70 Kinder in Kolumbien untersucht, die im Mutterleib dem Zika-Virus ausgesetzt waren, jedoch bei der Geburt keine typischen Zeichen einer Erkrankung zeigten. Dazu gehören unter anderem Mikrozephalie, Fehlentwicklungen des Gehirns oder eine Sehschwäche. Wie die Forschenden im Fachblatt JAMA Pediatrics notieren, haben sie die Kinder im Alter von 4 bis 8 Monaten untersucht und später noch einmal im Alter zwischen 9 und 18 Monaten. Demnach wies keins der Kinder äußerlich sichtbare Fehlentwicklungen auf, etwa einen verringerten Kopfumfang. Jedoch zeigte ein Drittel der Kleinkinder, obschon es bei ihnen auch per Ultraschall keine sichtbaren Entwicklungsstörungen zu sehen gab, Verzögerungen in der Entwicklung des Nervensystems sowie in der Bewegung.
Künstliche Intelligenz kann Hirntumoren erkennen.
Neurochirurgen der Universität von Michigan haben mithilfe von rund 2500 Millionen Gewebsbildern ein künstliches neuronales Netz trainiert, damit dieses Gewebsproben von Hirntumoren klassifizieren kann. Danach erfolgte ein klinischer Praxistest. Dabei erhielt das Programm die für die Analyse notwendigen Informationen per Laserabtastung während einer Operation. Im Fachblatt Nature Medicine berichten die Forschenden, dass das KI-System mit einer Trefferquote von 94% auf dem gleichen Level wie menschliche Pathologen und Pathologinnen arbeitete. Jedoch verlief die computergenerierte Analyse wesentlich schneller.
Genetiker identifizieren einen Tatverdächtigen in einem alten Mordfall.
1916 wurde der US-Amerikaner Joseph Henry Loveless wegen Mordverdachts an seiner Frau verhaftet, die mit einer Axt getötet worden war. Mithilfe einer in seinem Schuh eingeschmuggelten Säge floh er jedoch kurze Zeit später aus dem Gefängnis in St. Anthony, Idaho. Was mit Loveless geschah, war seither unklar. 1979 wurde ein kopfloser Leichnam in einer Höhle entdeckt, dessen Identität nicht geklärt werden konnte. Forensische Ahnenforscher des DNA Doe Projects haben nun eine genetische Analyse durchgeführt, die zeigt, dass der Tote aus Utah stammt, in der die Familie Loveless ihre Wurzeln hat. Weitere Recherchen ergaben, dass der Leichnam genau die Kleidung trug, die auf dem 1916 veröffentlichten Fahndungsplakat von Loveless zu sehen ist. Demnach handelt es sich bei dem kopflosen Toten um den Geflüchteten, so Forschende der Idaho State University.
Sternzeit 7. Januar. Galilei, Marius, Harriet und 4 Monde. Vor 410 Jahren, am Abend des 7. Januar 1610, richtete Galileo Galilei sein Teleskop auf den Jupiter. Er bemerkte neben dem Planeten einige Lichtpunkte, die von Abend zu Abend ihre Position veränderten. Galilei hatte die 4 größten Jupitermonde entdeckt. Ob er wirklich der Erste war, der die Monde gesehen hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Thomas Harriot in England und Simon Marius, fürstlicher Hofastronom in Ansbach in Franken, haben die Monde womöglich früher beobachtet. Aber Galilei war definitiv der Erste, der seine Entdeckung veröffentlicht hat. Schon im März 1610 erschien sein Büchlein Sternenbote. Darin berichtete er von seinen Himmelsentdeckungen. Simon Marius datierte einige Jahre später seine erste dokumentierte Beobachtung der Jupitermonde auf den 29. Dezember 1609, scheinbar 9 Tage vor Galilei. Doch im protestantischen Ansbach galt damals noch der alte julianische Kalender. Nach dem gregorianischen Kalender war das bereits der 8. Januar 1610. Also war Marius einen Tag später dran als Galilei. Damals herrschte ein erbitterter Prioritätsstreit zwischen den beiden. Auch angefeuert durch die konfessionellen Unterschiede. Bei der Benennung der Monde hat sich aber Simon Marius durchgesetzt. Während Galilei in Ehrerbietung für seine fürstlichen Gönner von den Medici-Sternen sprach, wählte Simon Marius Io, Europa, Ganymed und Callisto. So heißen die 4 größten Jupitermonde bis heute.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Andr Heuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Unter anderem mit folgendem Thema: reduzierte CO2-Emissionen, die Erfolge beim deutschen Klimaschutz.